Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und wir berichten heute über Methusalem-Bakterien, die seit Urzeiten unter Meeresboden geschlummert haben und jetzt wieder zum Leben erweckt worden sind.
Diese Studie zeigt, dass die Zellen intakt sind. Die liegen da seit 100 Millionen Jahren und dann kommt so ein netter Mikrobiologe und gibt denen was zu essen und schwupps sind die wieder Party, ne? Geht's los.
Außerdem sprechen wir über eine Studie, die erstmals genau untersucht hat, wie viele Menschen in Deutschland an Covid-19 gestorben sind und warum. Und wir stellen den cleversten Mars-Rover vor, den die NASA je gebaut hat. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Dass tief unter der Erdoberfläche Mikroorganismen leben, ist schon länger bekannt. Auch dass manche dieser Bakterienkolonien uralt sind, wusste man schon. Vergangenes Jahr zum Beispiel entdeckten Forscher welche, die schon 15 Millionen Jahre auf dem Buckel hatten. Doch die Mikroben, die heute im Fachmagazin Nature Communications beschrieben sind, die sind über 100 Millionen Jahre alt und offenbar quicklebendig, wie Dagmar Röhlich berichtet.
Das ist eine ganz fantastische Geschichte und damit hat sicherlich keiner gerechnet, dass es in diesen sehr, sehr alten, sehr nährstoffarmen Sedimenten noch Leben gibt.
Die Forschungsergebnisse, auf deren Veröffentlichung die Geochemikerin Verena Heuer vom Zentrum für marine Umweltwissenschaften der Uni Bremen so begeistert reagiert, sind tatsächlich ungewöhnlich. Geobiologen haben auf der Suche nach den Grenzen des Lebens Mikroorganismen entdeckt, die bis zu 101 Millionen Jahre im Sediment des Ozeanbodens eingeschlossen waren. Und sie haben sie wieder zum Leben erweckt.
Wir haben uns das Leben im Meeresboden unter dem südpazifischen Wirbel angeschaut, der Meeresregion, die das weltweit klarste Wasser hat. Das bedeutet auch, dass die Planktonproduktion an der Oberfläche sehr gering ist. Und demzufolge auch das Nahrungsangebot für die Mikroorganismen am und im Meeresboden. Wir wollten wissen, wie das mikrobielle Leben in solchen extrem nährstoffarmen Sedimenten aussieht.
Erklärt Yuki Morono von der japanischen Meeresforschungsorganisation JAMSTEC. Also zogen er und seine Kollegen an mehreren Stellen im südpazifischen Wirbel in bis zu 5700 Metern Wassertiefe Bohrkerne. Die Sedimente, die sie beprobten, sind zwischen 13 und 100 Millionen Jahre alt und enthielten noch Sauerstoff. Ein Zeichen dafür, dass es für Mikroben so gut wie nichts zu verdauen gibt. Trotzdem entdeckten die Forscher in ihren Proben Mikroorganismen. Doch waren diese Zellen noch funktionsfähig? Um das herauszufinden, versorgten die Wissenschaftler sie mit speziellen Nährlösungen. Mithilfe schwerer Isotope von Stickstoff und Kohlenstoff darin können lebende Organismen nachgewiesen werden.
Die Mikroorganismen waren vollkommen im Sediment eingeschlossen. Das, was ihnen an Porenraum zur Verfügung stand, war viel kleiner als sie selbst. Sie waren regelrecht in ihr Gefängnis eingepresst. Und das bei extremer Energieknappheit. Wir konnten uns nicht vorstellen, dass sie in diesem Zustand gesund genug wären, um sich rasch wieder zu erholen. Doch zu unserer Überraschung waren sie es. Wir konnten mehr als 99% davon wiederbeleben.
Die Mikroorganismen begannen sogar wieder, sich zu teilen. Wer da lebt, das sind zum größten Teil aerobe Bakterien, also Bakterien, die Sauerstoff benötigen. Den DNA-Analysen zufolge gehören sie zu 8 Gruppen, die sonst im Salzwasser schwimmen und organisches Material abbauen.
Überraschenderweise fanden wir kaum Bakterien, die schlechte Zeiten überstehen, indem sie Sporen bilden. Wir gehen davon aus, dass der Energieaufwand dafür zu hoch wäre. Möglicherweise können diese Mikroorganismen also gar keine Sporen bilden.
Oft geteilt haben dürften sich die Mikroben erst recht nicht. Der unwirtliche Lebensraum unter Meeresgrund liefert anscheinend gerade genug Energie für Zellreparaturen. Für Verena Heuer, die an der Entdeckung nicht beteiligt war, illustriert der spektakuläre Fund, extremer Nahrungs- und Energiemangel ist für das Leben keine ultimative Grenze.
Je mehr wir nach diesen Grenzen suchen, desto mehr stellen wir fest, dass es die so einfach nicht gibt. Und dass man eigentlich die Frage stellen muss, so, was ist unsere Vorstellung von Leben und Tod und der Grenze dazwischen? Und diese Studie zeigt eben sehr, sehr deutlich, dass die Zellen intakt sind, dass die in dem Moment, in dem die wieder gute Bedingungen finden, auch sofort loslegen können. Die liegen da seit 100 Millionen Jahren und haben vielleicht ungünstige Bedingungen seit 50 Millionen Jahren. Und dann kommt so ein netter Mikrobiologe und gibt denen was zu essen und schwupps sind die wieder Party, ne? Geht's los.
Einfach nicht unterzukriegen, das Leben. Dagmar Röhlich über Methusalem-Mikroben, die seit über 100 Millionen Jahren unterm Pazifik ihr Ding machen. Bei einer Pressekonferenz nannte der Präsident des Robert-Koch-Instituts gestern eine alarmierende Zahl aus einer noch unveröffentlichten Studie im Fachmagazin The Lancet. 53%, so hoch sei der Anteil der Covid-19-Patienten, die auf Intensivstation in Deutschland gestorben sind, obwohl sie beatmet wurden. Will heißen, mehr als jeder zweite mit schwer geschädigter Lunge überlebt die Krankheit nicht. Für die inzwischen veröffentlichte Studie haben Wissenschaftler um Professor Christian Karagiannidis den Krankheitsverlauf von gut 10.000 Covid-Patienten ausgewertet, die in 920 deutschen Krankenhäusern eingeliefert wurden. Ich wollte von dem Intensivmediziner an den Kliniken Köln vorhin wissen, wie viele dieser Patienten haben die Infektion mit SARS-CoV-2 am Ende nicht überlebt.
Also bezogen auf alle Patienten, die ins Krankenhaus gegangen sind, waren es von den 10.000 in der Tat 22%, die das Krankenhaus nicht mehr lebend verlassen hatten. Wenn man das weiter aufsplittelt, dann sieht man, dass 16% der Patienten, die nicht beatmet wurden und das ist dann meist auf der Normalstation im Krankenhaus, nicht überlebt haben und von den beatmeten Patienten in der Tat 53% gestorben sind.
53% bei denen, wo also ein besonders schwerer Verlauf es notwendig machte, sie künstlich zu beatmen, weil die Lunge eben so schwer geschädigt war. Ist das eine hohe Sterblichkeitsrate aus der Sicht des Intensivmediziners?
Ja, also wir kennen das ja bei anderen Erkrankungen auch, die mit einem schweren Lungenversagen einhergehen, wie zum Beispiel bei der Grippe, dass doch einige Patienten versterben. Wir bewegen uns aber in vielen Studien häufig so im Bereich von 30-40% Sterblichkeit, sodass das bei Covid mit über 50% schon eine Besonderheit ist und auch zeigt, wie schwer diese Erkrankung verlaufen kann.
Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Welche Risikofaktoren entscheiden denn darüber, ob ein Patient dann letztlich beatmet werden muss oder nicht?
Was wir gefunden haben an Hauptrisikofaktoren ist das, was wir auch so aus den internationalen Berichten von vorher kennen. Da unterscheidet sich die deutsche Bevölkerung nur wenig von dem, was wir aus China und Amerika wissen. Einer der Hauptrisikofaktoren ist der Bluthochdruck. Zuckerkrankheit spielt eine große Rolle. Chronische Lungenerkrankungen kommen eher seltener vor, sind schon ein Risikofaktor, aber nicht in dem Maße, wie wir es am Anfang gedacht haben. Und was sehr auffällig ist, sind die Patienten, die ein akutes Nierenversagen entwickeln, die haben eine besonders hohe Sterblichkeit.
Und schauen wir nochmal speziell auf die Patienten, die dann beatmet werden müssen, weil eben dann oft schon mehrere solcher Risikofaktoren zusammenkamen. Woran entscheidet sich dann, wer von denen stirbt? Also mehr als jeder zweite überlebt das ja offenbar nicht. Welche Parameter, welche Faktoren konnten Sie da dingfest machen?
Ja, also der Hauptrisikofaktor bei dieser Erkrankung scheint in der Tat das Alter zu sein. Und wir haben eine Sterblichkeit von über 70% gehabt bei Patienten, die mehr als 80 Jahre alt sind. Und bei den unter 60-Jährigen lag die Sterblichkeit unter 30%. Und das ist ein sehr klarer Hinweis darauf, dass ältere Patienten besonders schwere Verläufe erleiden. Was man aber dazu sagen muss, gerade wenn man diese Sterblichkeit auch mit dem vergleicht, was wir in Italien hatten oder in der Lombardei oder auch in New York, dann sieht man an unseren Daten auf der anderen Seite auch sehr schön, dass wir zu jeder Zeit in der Lage waren, die Patienten in Deutschland zu versorgen. In der Lombardei war es so, dass Patienten über 75 Jahre gar nicht mehr ans Beatmungsgerät angeschlossen worden sind. Und bei uns in den Daten sieht man in Deutschland wirklich sehr schön, dass das eigentlich die stärkste Altersgruppe ist, so zwischen 75 und 80 Jahren, sodass man als positive Nachricht trotz der hohen Sterblichkeit schon sagen kann, dass wir niemandem eine Therapie vorenthalten mussten.
In Ihre Studie flossen ja Daten von Intensivpatienten aus dem Zeitraum 26. Februar bis 19. April 2020 ein, wenn ich es richtig gelesen habe. Das ist ja jetzt auch schon wieder über 3 Monate her, also das Ende der Datennahme. Was hat sich denn inzwischen getan? Sehen Sie da weitere Fortschritte, die sich positiv auf die Überlebenschancen auswirken?
Also ich glaube gerade, dass wir bei der Sterblichkeit der beatmeten Patienten in einer möglichen zweiten Welle doch etwas besser werden können. Wir haben zum einen die Daten von dem Remdesivir, die zeigen, dass wenn die Patienten sehr frühzeitig ins Krankenhaus kommen und wir die Erkrankung wirklich ganz am Anfang erwischen, wahrscheinlich schon die Sterblichkeit ein bisschen senken können. Und wir haben mit der zweiten Studie aus Großbritannien mit der Gabe von dem Cortison bei den beatmeten Patienten nochmal einen deutlichen Hinweis darauf, dass wenn wir das machen, dass die Sterblichkeit vielleicht nochmal um 5 oder 10% sinken kann.
Das heißt, es wäre durchaus zu erwarten, dass die Zahlen inzwischen auch schon etwas besser wären, wenn man so eine Analyse jetzt nochmal machen würde.
Ich denke ja, wir haben ja auch im Rahmen der ersten Welle noch viele andere Details gelernt um die Patienten herum, wie wir sie beatmen und vor allen Dingen, wann wir damit anfangen und sehen das jetzt, glaube ich, auch mit den mehr Daten etwas differenzierter, als das noch ganz am Anfang der Fall war, sodass ich guter Hoffnung bin, dass wir die Sterblichkeitsraten doch etwas senken können.
Ein Trend, der sich abzeichnete, war ja auch, dass man inzwischen die Patienten möglichst spät beatmet, anders als man das anfangs gemacht hat. Wird sich das fortsetzen?
Ich glaube, das wird sich zu einem gewissen Grad schon fortsetzen, aber die Wahrheit liegt, glaube ich, wie so häufig im Leben, irgendwo in der Mitte. Bei den Patienten, die viel zu früh beatmet werden, ist es wahrscheinlich schädlich. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wenn man viel zu lange wartet, dass dann die Sterblichkeit auch wieder ansteigt bei den Patienten. Und ich glaube, die Kunst wird sein für die zweite Welle, dass man diese goldene Mitte rechtzeitig erwischt und dass man weder zu viel als auch zu wenig macht.
Sie haben das Stichwort zweite Welle schon genannt. Nach Meinung vieler Experten wird die kommen, spätestens im Herbst, wahrscheinlich mehr oder weniger unvermeidlich. Was können wir denn aus den Daten aus dieser Studie, die Sie jetzt vorlegen, ableiten, um uns auf diese zweite Welle bestmöglich vorzubereiten?
Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir zum einen die ältere Bevölkerung schützen. Und wir haben auch in der Studie ja schon gesehen, dass die Sterblichkeit bei den über 70-Jährigen schon deutlich hochgeht. Und das bedeutet für mich insbesondere, dass wir Patienten zum Beispiel in Alten- und Pflegeheimen besonders schützen. Und da sind auch die Städte und Kommunen gefragt, dass wir Interventionsteams haben, die sehr frühzeitig in die Heime fahren, gucken, wie es um die Hygiene bestellt ist, Patienten helfen zu isolieren und personell etwas aufstocken in diesen Bereichen. Ich glaube, damit können wir schon sehr viele Menschenleben retten im Rahmen von der zweiten Welle. Was ich auch noch sehr auffällig fand, war die hohe Zahl von Nierenversagen und die extrem hohe Sterblichkeit dieser Patienten, wenn sie denn soweit waren, dass sie eine Dialyse gebraucht haben. Und da könnte man für die zweite Welle schon auch an die Bevölkerung appellieren und sagen, wenn es so ist, dass hohes Fieber auftritt, wenn es den Patienten wirklich schlecht geht, der trockene Husten dazu kommt und vielleicht auch noch Luftnot, dann nicht warten, bis gar nichts mehr geht und den Notarzt rufen, sondern dann auch wirklich frühzeitig zum Hausarzt oder in die Notaufnahmen gehen. Weil wenn wir es vermeiden können, dass die Niere versagt, dann haben wir, glaube ich, auch nochmal Chancen, die Sterblichkeit deutlich zu senken.
Jetzt haben wir schon einiges über den Risikofaktor Alter gesagt. Wie sieht's mit dem Geschlecht aus? Das stand auch immer mal wieder im Raum, dass Männer etwas häufiger betroffen sind und schwerer betroffen sind als Frauen. Zeigen das Ihre Zahlen auch?
Also ich fand, das war eins der spannendsten Ergebnisse, die diese Studie gebracht hat. Wir haben über alle Patienten hinweg eine gleichmäßige Geschlechterverteilung, also unter diesen 10.000 Patienten zwischen Mann und Frau. Was aber sehr auffällig ist, ist, dass unter den beatmeten Patienten die Männer doppelt so häufig vertreten waren wie die Frauen. Also da spielt das Geschlecht ganz offensichtlich eine große Rolle. Wenn die Patienten aber einmal beatmungspflichtig sind, dann ist die Sterblichkeit zwischen Mann und Frau gleich. Und das finde ich insgesamt doch schon interessant, dass man sagen kann, Männer haben zwar das höhere Risiko, aber wenn sie einmal auf der Intensivstation liegen, dann scheint die Therapie und alles, was damit im Zusammenhang steht, zwischen Mann und Frau gleich zu sein.
Informationen und Einschätzungen waren das von Christian Karagiannidis. Er ist Professor an der Uni Wittenherdecke und Intensivmediziner spezialisiert auf Lungenkrankheiten an der Klinik in Köln-Meerheim. Die Planeten stehen dieser Tage bekanntlich günstig für eine Reise zum Mars, weshalb morgen nach den Vereinigten Arabischen Emiraten und China auch noch die USA eine Raumsonde auf den Weg schicken wollen. An Bord ist der cleverste Mars Rover, den die NASA je gebaut hat. Er heißt Perseverance, hat sogar einen Hubschrauber dabei und soll Gesteinsproben sammeln, die später zur Erde transportiert werden. Guido Meyer berichtet.
Zum Mars fliegen, Proben sammeln und damit zurückfliegen zur Erde. Klingt gut, wäre aber viel zu teuer, zu kompliziert und zu unsicher. Scott Hubbard ist der ehemalige Chef des Mars-Programms der US-Raumfahrtbehörde NASA. Er lehrt heute an der Stanford University und er erklärt, wie es stattdessen gehen könnte.
First you might launch the rover.
Zuerst starten wir einen Rover. Er wird auf dem Mars Proben nehmen. Dann geht eine weitere Sonde auf die Reise, die wir in der Mars-Umlaufbahn parken. Der dritte Bestandteil ist ein weiterer Rover. Er wird das Gesteinsmaterial einsammeln. Er deponiert es in einer kleinen Rakete. Sie startet mit den Bodenproben vom Mars in Richtung Umlaufbahn. Dort übergibt sie sie an die wartende Sonde. Diese Sonde fliegt dann mit dem Marsmaterial zurück zur Erde.
Eine derart komplexe Mission lässt sich nur international umsetzen, schon aus Kostengründen. Aber bevor Europa ins Spiel kommt, muss erst einmal der US-Rover Perseverance den Mars erreichen. Nach seiner Landung soll er damit beginnen, an bestimmten Stellen Bodenproben einzusammeln, erklärt Jim Watson, der heutige Chef des Mars-Explorationsprogramms der NASA.
Now we understand where on Mars it was habitable in the past.
Wir wissen mittlerweile, wo der Mars früher bewohnbar war. Unser Rover soll genau dorthin fahren, zu einstigen hydrothermalen Quellen und zu ausgetrockneten Flussbetten. Dort wird er bohren. Denn wir wollen unbedingt Proben von unterhalb der Oberfläche bekommen.
In tieferen Schichten könnten die Überreste fossilen Lebens konserviert sein. Deswegen soll Perseverance nicht nur einmal sein Glück versuchen. Vielmehr wird er seinem Namen Ausdauer Ehre machen. Bis zu 40 Mal soll der Rover seinen Bohrer ausfahren und Proben entnehmen.
Wenn wir die Proben haben, müssen wir sie irgendwie verstauen und aufbewahren. Wir lassen sie nicht einfach in ein Körbchen fallen. Vielmehr isolieren wir sie in kleinen Röhrchen aus Titan. Sie sind etwa so groß wie eine Zigarre. Und diese Röhrchen versiegeln wir dann.
Und dann heißt es warten, solange bis die Europäer in ein paar Jahren ihren Rover zum Mars schicken. Das wird nur passieren, wenn der US-amerikanische Rover und damit der erste Teil der Mars Sample Return Mission mit seiner Sammelaktion erfolgreich war. Dann lägen die Proben auf dem Mars. Als nächstes müssten sie aufgelesen werden, ergänzt Ken Williford, Projektwissenschaftler für Perseverance am kalifornischen Jet Propulsion Laboratory JPL.
Another mission will come and land somewhere near that location.
Eine weitere Mission muss in der Nähe der Probenröhrchen landen. Diese Sonde hat dann einen kleinen Rover dabei, der alle Proben einsammeln wird.
And travels over to where our samples are.
Doch die Entnahme von Marsgestein wird nicht die einzige Aufgabe von Perseverance werden. Unter ihm, auf seinem Bauch, trägt der Rover noch eine ganz besondere Nutzlast zum roten Planeten, einen unbemannten Hubschrauber für den Mars. Mimi Ang hat diesen ersten Mars-Hubschrauber beim JPL mitentwickelt und dort auch getestet.
When the human beings get to Mars.
Sobald Menschen den Mars erforschen werden, wird es wichtig, im Voraus hochaufgelöste Bilder des Geländes zu bekommen. Über viele Kilometer hinweg, bevor die Astronauten es betreten. Ein Hubschrauber kann Gesteinsformationen untersuchen, zu denen wir ansonsten keinen Zugang bekämen, wie steile Felswände oder das Innere von Vulkanen. Was Rover oder Menschen nicht schaffen, könnten künftig Helikopter übernehmen.
Verläuft der Start nach Plan, sollen Rover und Helikopter im Februar auf dem Mars landen.
Guido Meyer über den cleveren Mars Rover der NASA, der morgen Mittag starten soll. Weiter geht's mit den Wissenschaftsmeldungen vom Tage. Heute von und mit Magdalena Schmude und sehr Corona-lastig.
Die Entwicklung von Corona-Impfstoffen in Deutschland wird mit 750 Millionen Euro gefördert. Das gab Bundesforschungsministerin Anja Karliczek heute bekannt. Die Mittel aus dem Sonderprogramm sollen die Arbeit an einem Impfstoff gegen das SARS-Coronavirus 2 beschleunigen, zum Beispiel durch die Erweiterung der Kapazitäten bei der Produktion oder der Durchführung von klinischen Studien. Fördergelder gehen an die Firmen BioNTech aus Mainz, CureVac aus Tübingen und IDT Biologica aus Dessau. Als Gegenleistung erwarte die Bundesregierung, dass ein angemessener Anteil der Produktion eines zugelassenen Impfstoffes für die Versorgung in Deutschland zugänglich gemacht wird, sagte Karliczek. Allerdings rechne sie nicht damit, dass das vor Mitte nächsten Jahres der Fall sein wird. Ein experimenteller Impfstoff schützt Makaken vor der Infektion mit SARS-CoV-2. Das berichten Forschende aus den USA im New England Journal of Medicine. 4 Wochen nachdem die Affen 2 Dosen eines mRNA-Impfstoffes erhalten hatten, fanden die Wissenschaftler in ihrem Blut spezifische Antikörper gegen das SARS-CoV-2. Brachten die Forschenden die Tiere dann mit dem Virus in Kontakt, waren bei 7 der 8 Makaken anschließend keine infektiösen Viren in der Lunge nachweisbar. Auch die oberen Atemwege waren virusfrei. In einer Kontrollgruppe, deren Affen keinen Impfstoff erhalten hatten, fanden die Wissenschaftler dagegen aktive Viren. Forschende belauschen Forellen beim Nestbau. Amerikanische Steelhead-Forellen wühlen mit ihren Flossen den Grund des Flussbettes auf, um Ablagerinnen für den Laich zu schaffen. Die Rinnen können bis zu 3 Meter lang und 10 Zentimeter tief werden. Ein Forschungsteam vom Geoforschungszentrum Potsdam hat jetzt seismische Sensoren eingesetzt, um den Nestbauprozess genauer zu untersuchen. Kleine Steine, die von den Fischen bewegt werden, verursachen minimale Erschütterungen, die von den Geophonen aufgefangen werden können. Im Fachmagazin Earth Surface Processes and Landforms stellen die Wissenschaftler ihre Ergebnisse vor. Kinder und Jugendliche verbringen durch Corona deutlich mehr Zeit online. Laut einer Studie der Krankenkasse DRK hat sich während der Corona-Krise bei Minderjährigen die tägliche Nutzungsdauer von Internetspielen um bis zu 66% erhöht, von durchschnittlich 78 Minuten auf 138 Minuten. Die Verweildauer in Online-Netzwerken stieg um bis zu 75% an, von 116 auf 193 Minuten. Das ergab eine Umfrage unter 1200 Familien, die in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf durchgeführt wurde. Zum Vergleich wurden entsprechende Daten vom September 2019 herangezogen. Der Corona-Ausbruch auf der Diamond Princess ging von einem einzigen Passagier aus. Zu diesem Schluss kommen japanische Forschende in der Fachzeitschrift PNAS. Die Wissenschaftler hatten Proben von knapp 900 Passagieren genommen, die sich im Februar auf dem Kreuzfahrtschiff aufgehalten hatten, als es wegen der Covid-19-Erkrankung eines früheren Mitreisenden unter Quarantäne gestellt werden musste. In 148 Proben ließ sich Genmaterial des SARS-CoV-2 nachweisen und analysieren. Dabei fanden die Wissenschaftler in allen Fällen dieselbe Mutation, was einen gemeinsamen Ausgangspunkt der Infektion nahelegt.
Jede Menge Corona-News heute. Das waren die Wissenschaftsmeldungen von und mit Magdalena Schmude.
Sternzeit, 29. Juli. Die teuflisch gute Neigung der Erdachse. Kürzlich präsentierte ein Musiker in einem Messenger-Dienst eine bemerkenswerte Rechnung. Die Erdachse sei um 23,4 Grad geneigt. Ziehe man dies von 90 Grad ab, ergäbe das 66,6 Grad. 3 mal die 6, also die Zahl 666, gilt vielen als die Zahl des Teufels. Der Musiker kommentierte seine erstaunliche Subtraktion mit den Worten: Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber es denkt ja keiner, oder? Wer sich die Fakten ansieht, wird denken, dass der Musiker teuflisch gerundet hat. Tatsächlich ist die Drehachse der Erde um 23,44 Grad gegen die Erdbahnebene geneigt. Von 90 abgezogen bleiben 66,56 Grad. Das ist die geografische Breite des nördlichen und südlichen Polarkreises. An den Polarkreisen geht zu Sommer- und Winteranfang die Sonne nicht unter bzw. nicht auf. Die Achsenneigung von 23,44 Grad entspricht der Breite des nördlichen und südlichen Wendekreises. Zu unserem Sommeranfang steht die Sonne genau über dem nördlichen, zu unserem Winteranfang genau über dem südlichen Wendekreis. Mit einer Periode von rund 40.000 Jahren schwankt die Neigung der Erdachse um 2,5 Grad. Dies geht vor allem auf den Einfluss des Mondes zurück. Diese Veränderung ist offenbar eine der Ursachen für die Eiszeiten. Die Neigung der Erde ist nicht teuflisch, sondern wunderbar. Sie beschert uns den Wechsel der Jahreszeiten und somit jetzt warme, lange Sommertage.
2022 soll bei Boeing der letzte Jumbo-Jet vom Band laufen. Der Flugzeugbauer aus Seattle gab heute bekannt, die Produktion der 747 dann einstellen zu wollen. Hintergründe in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Am Mikrofon von Forschung aktuell war Ralf Krauter.